Ja, Tag auch. Es ist Matchday. Unser Hamburger Sportverein trifft in gut 3,5 Stunden auf die Hertha in Berlin, im Berliner Olympiastadion. Und ich habe mir ein bisschen länger überlegt, was ich denn hier in diesem Podcast sage. Und ich verspreche euch, ich werde auch etwas zum Spiel sagen. Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Aber bevor ich über das Spiel spreche, muss ich noch einmal auf den Trainerwechsel zurückkommen und auf das, was in den letzten Tagen um den HSV herum passiert ist. Aber ich verspreche euch, ich versuche, mich so kurz wie möglich zu halten, was nicht bedeutet, dass ich das schaffe, aber ich versuche es zumindest und danach spreche ich dann auch wirklich über das Spiel des sechsten Spieltages, ne? Hertha gegen Hamburg. Also, Blick zurück, Trainerwechsel. Ich habe am letzten Wochenende diverse Podcast-Folgen aufgenommen. Ich habe auch am Montag die große Reingemacht-Show aufgenommen mit Fußballexperten Broxy. Da war natürlich der Hamburger Sportverein auch ein großes Thema. Und ich bleibe dabei, was ich in der letzten Woche oder vor ein paar Tagen gesagt habe. Ich würde es total toll finden, wenn auch heute unser Trainer Bruno Labbadia heißen würde. Ich glaube, dass mit ihm sehr unfair umgegangen worden ist. Und ich glaube auch, dass Bruno Labbadia unter anderen Voraussetzungen auch einen deutlich erfolgreicheren und auch schöneren und auch besseren Fußball hätte spielen lassen können. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann freue ich mich. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann kann ich das jetzt auch nicht ändern. Beweisen können wir es jetzt irgendwie ja beide nicht, beide Seiten nicht. Aber das ist so meine Vermutung. Was allerdings nicht bedeutet, dass ich auch nur um einen einzigen Prozentpunkt irgendwie hoffe, dass auch Markus Gisdol mit dieser Mannschaft nicht zurechtkommt. Nein, natürlich hoffe ich, dass wir jetzt unter Markus Gisdol neue Impulse haben, neues Selbstbewusstsein vielleicht und mehr Erfolge, auch ein bisschen mehr Fortune. Denn denkt daran, wir haben in dieser Saison auch einige Spiele wirklich gar nicht so schlecht gespielt und sind dann nur ganz zum Schluss eingebrochen. Bestes Beispiel war Bayern München, meiner Meinung nach. Und insofern hoffen wir jetzt einfach mal, dass Markus Gisdol dem Club und auch der Mannschaft auch Glück bringt und dass er mutig ist und dass sein Mut belohnt wird. Wir wissen ja alle, dass er in Hoffenheim sehr hat offensiv spielen lassen, sehr viele Tore geschossen hat, sein Team leider natürlich auch sehr viele Gegentore bekommen hat. Insgesamt, glaube ich, war das Verhältnis dann noch ganz positiv. Aber es ist alles so ein bisschen spektakulärer und ein bisschen risikoreicher und hoffen wir mal, dass das ihm jetzt auch gelingt. Also ich finde den Mann sehr sympathisch und hoffe natürlich, dass er, sage ich mal, den HSV ein bisschen zurück in die Glücksspur bringt. Kein Prozent irgendwie meine Sympathien zu Bruno Labbadia abschwächt. Ich glaube nämlich, ich habe es ja gerade gesagt, dass Bruno Labbadia auch ein Umfeld hatte, das sehr unglücklich war. Alleine allen voran, dass kein Sportchef da war. Erst war es ein angeschlagener Sportchef mit Peter Knebel, Rucksack Peter und so weiter. Wir wissen das alle. Also der war ja nie richtig wirklich frei. Hatte sich ja auch schon davor verbrannt, weil er sich selber auf die Trainerbank hat setzen lassen. Und insofern war das immer schon, sage ich mal, ein Sportchef, der nicht wirklich helfen konnte, der nämlich selber in den Medien richtig in der Schusslinie stand und sich selber irgendwie retten musste. Danach hatte er halt dann gar keinen Sportchef mehr, weil Dietmar Beiersdorfer als Sportchef ist natürlich ein Witz, weil du bist Vorstandsvorsitzender und du kannst ja auch noch Sportchef sein. Meinetwegen kannst du noch den einen oder anderen Spieler verpflichten oder Gespräche führen, Transfergespräche führen. Ist vielleicht auch nicht deine Hauptaufgabe, aber das geht ja noch. Aber ein Sportchef, meiner Meinung nach, ist was völlig anderes. Ein Sportchef ist in erster Linie dazu da, nah an der Mannschaft zu sein, bei fast jedem Training dabei zu sein und wirklich Schulter an Schulter vereint mit dem Trainer durch dick und dünn zu gehen. Guckt euch das an, was wir beim 1. FC Köln gerade erleben mit Schmadtke und Stöger. Guckt euch das an, was wir erleben in Gladbach mit Eberl, erst mit Favre als Trainer, dann mit Schubert als Trainer. Und so gibt es einige Bundesligisten um uns herum, wo dieses Duo einfach super gut funktioniert. Und das brauchst du, denke ich, auch als Trainer. Bruno Labbadia solch einen Mann immer an seiner Seite gehabt hätte, dann hätte er sich auch viel mehr noch auf Fußball konzentrieren können. Dann hätte er auch vertrauensvoll mit dem Sportmanager sicher das ein oder andere absprechen können und die ein oder andere Personalie anders entscheiden können. Und ich glaube, dass Bruno Labbadia dann auch hätte einen besseren Fußball spielen lassen in Hamburg. Aber gut, so war es nun mal nicht. So, jetzt lesen wir aber, dass Dietmar Beiersdorfer also einen neuen Sportchef sucht. Hoffen wir mal, dass er das in diesem Jahrtausend auch noch findet. Mal gucken, wie viele Jahre das jetzt geht und ob Markus Gisdol diesen neuen Sportchef oder Sportmanager, wie auch immer man den nennen mag, oder wie heißt das, Direktor Profifußball, glaube ich, beim Hamburger Sportverein. Sind wir mal gespannt, wie lange er für die Suche braucht, dass er schnelle Entscheidungen fällt. Dafür ist er ja nicht unbedingt bekannt, unser Didi. Und ich würde es aber begrüßen, wenn er einen richtig guten findet an Markus Gisdols Seite, weil das würde gleichzeitig bedeuten, dass wir vielleicht mehr Stabilität bekommen. Der letzte richtig erfolgreiche, gute Sportchef war ja Dietmar Beiersdorfer unter Bernd Hoffmann. Da hat er natürlich, ich habe das schon so oft in diesem Podcast gesagt, will mich nicht ständig wiederholen, natürlich ist er nicht der Dukaten-Didi, natürlich ist seine Bilanz deutlich schlechter, aber nichtsdestotrotz unter seiner Führung kam halt auch Van der Vaart, Van Beuten, Nigel de Jong, Boula Rouge und so weiter und so fort. Also das war natürlich auch eine tolle Zeit. Ich fand, danach hatten wir keinen guten, ich glaube, wir haben dann irgendwie 2-3 Jahre gesucht. Dann haben wir Frank Arnesen bekommen. Meiner Meinung nach ein Glücksgriff für den Hamburger Sportverein, der von den Medien völlig, aber auch so völlig zerrissen worden ist. Und es ist erschreckend, wie viele Fans sich doch durch die Medien leiten lassen und wie viele Fans sich dadurch auch so ein bisschen instrumentalisieren lassen und dann irgendwie mit der Masse mitgehen und irgendwelche Überschriften in der Bild-Zeitung dann zitieren, die aber völliger Bullshit sind. Also nochmal zur Erinnerung, Frank Arnesen, unglaublich geil vernetzt in dieser Branche, kam vom FC Chelsea. Bernd Hoffmann hat ihn noch zum HSV gelotst, hat ihm gesagt, das konnte man überall nachlesen, dass Frank Arnesen 10 Millionen zur Verfügung hat, um das Geld auszugeben. Das war schon damals nicht so wirklich viel, aber mit 10 Millionen konnte man damals noch deutlich mehr anfangen als in dieser Zeit aktuell. Also das war schon okay. Und als Frank Arnesen dann wirklich zum HSV kam, gab es dem Bernd Hoffmann gar nicht mehr. Dann hieß sein Chef, hieß dann Karl Edgar Jarchow, und der hat ihm den Auftrag erteilt, 10 Millionen einzusparen. Also da war dort schon mal eine Differenz von minus 20 Millionen. Das musste er irgendwie machen. Und dann hat er natürlich das gemacht, was wir alle machen würden. Er hat dann die jungen, völlig unbekannten Spieler, die er aber kennt, zum HSV geholt. Die kamen also dann vom FC Chelsea, wo auch er herkam. Und damals hat man ihn schon mit den Chelsea Boys verlacht. Aber das war natürlich auch wieder echt Bullshit, weil das waren ganz gute Talente dabei. Der Marcien hat akzeptabel gespielt, einen Töre konnten wir für 5 Millionen dann verkaufen, und wenn wir jetzt mal gucken, ob das ein Rajkovic ist oder ein Bruma ist, Bruma natürlich noch erfolgreicher als Rajkovic, das sind zwar alles keine Superstars geworden, keine Cristiano Ronaldos und keine Marco Reus-Typen, aber es sind solide Ligaspieler geworden. Und ich glaube, wenn wir mit dem Bruma, so als Beispiel nur, in den letzten Jahren einfach weitergemacht hätten, dann hätte dieser HSV viel mehr Stabilität. Also ich finde, der Frank Arnesen hat das Bestmögliche aus einer beschissenen Situation gemacht. Und der Frank Arnesen stand halt nicht für jeden Journalisten der Hamburger Tagespresse zum Interview zur Verfügung. Er hat sich eher rar gemacht. Und dann hat er auch, das fanden die Journalisten natürlich alles andere als gut, und dann hat er auch noch den Enkel von Uwe Seeler halt nicht besonders gepimpt und gehypt, sondern hat ihn ganz normal behandelt. Das fand Uwe Seeler dann natürlich nicht gut. Und dann ging diese Geschichte los mit Öztunali, der dann nach Bremen ging, und dann haben sie alle aufgeschrien, und Frank Arnesen hatte überhaupt gar keine Chance bei den Medien. Also ich möchte dieses Märchen, dass die Medien an vielen schuld sind, wirklich von mir weisen. Das finde ich oftmals Quatsch, aber es gibt so ein, zwei Bereiche, wo man sagt, da haben die Medien dann doch Schuld. Und das war zum Beispiel das eine, dass Frank Arnesen da eigentlich nie eine Chance hatte. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Medienthema. Dazu kam ein ganz schwacher Aufsichtsrat und ganz schwache Performance von Jarchow. Und dann hast du natürlich als Frank Arnesen gar keine Chance gehabt. Alles, was danach kam, war natürlich ein bisschen Fallobst, Kreuzer und Knebel und so weiter. Das war natürlich jetzt irgendwie auch alles nicht so, sage ich mal, wirklich doll. Und wenn der HSV einen guten Sportchef jetzt bekommen sollte in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, mit dem dann der jeweilige Trainer vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, dann sage ich euch, dann ist das ein Riesenfund. Das ist eine ganz wichtige Personalie, eine ganz wichtige Stelle, und ich finde es genau richtig, dass der HSV sich darum kümmert, aber er hätte sich natürlich schon viel, viel eher darum kümmern müssen. Und jetzt kommen wir noch ein letztes Mal dann zu Bruno Labbadia. Das ist halt unfair, dass Bruno am Anfang so einen verbrannten Rucksack Peter an seiner Seite hatte und dann gar kein Schwein mehr und musste alles selber machen. Das geht halt nicht. Und deswegen kann man die Leistung von Bruno Labbadia gar nicht genug anrechnen, wie er lange den HSV hier toll repräsentiert hat. Komme ich nochmal zurück zu den Medien und dann geht es auch wirklich bald zum Spiel Hertha BSC gegen unseren Hamburger Sportverein. Ich habe gerade gesagt, es ist ein Märchen und es ist Quatsch, wenn man immer die Schuld oder bei vielen Themen immer die Schuld bei den Medien sucht. Das ist natürlich Bullshit. Die haben natürlich oftmals, sind sie nur diejenigen, die irgendetwas berichten, ja, und die ja nicht unbedingt große Dinge immer lancieren. Tun sie auch, aber tun sie bei Bayern München auch und trotzdem prallt das bei Bayern München ab, weil es halt eine ganz starke Führung ist. Also man muss dann immer gucken, ne, wer hat Schuld. Aber bei Frank Arnesen zum Beispiel, meiner Meinung nach, hatte die Presse und die Medien Schuld und beim anderen Thema jetzt auch. Und das ist jetzt aktuell beim Hamburger Sportverein, was in dieser Woche passiert ist. Und das Thema ist Halilovic. Ja, Bruno, unter Bruno Labbadia hat Halilovic schon nicht so viele Einsatzzeiten bekommen, weil man gehört hat, arbeitet er in der Defensive nicht gut. Ich hatte jetzt auch irgendwie auch von meinen Quellen gehört, dass er auch, dass seine Körperwerte irgendwie nicht wirklich für einen Profispieler ideal waren, was immer das dann heißen mag. Dann hat man auch noch gehört, dass er sich im Training nicht so wirklich anbietet und dass er schnell beleidigt ist und irgendwie nicht so wenig Gas gibt und eigentlich ja sich schon da als Superstar sieht und so weiter und so fort. Und das tut natürlich dem Jungen nicht gut. Dann gab es auch dieses gespannte Verhältnis, höchstwahrscheinlich zwischen Labbadia und Halilovic und das war dann alles ein großes Politikum. So, jetzt kommt ein neuer Trainer, Markus Gisdol, wird gleich bei der ersten Pressekonferenz auf Halilovic angesprochen, wo er dann sagt, ja, er kennt jetzt gar keinen Spieler persönlich, er will sie jetzt alle kennenlernen. Dann gab es eine erneute Pressekonferenz 2 Tage später und er wurde schon wieder auf Halilovic angesprochen und da hat er gesagt, also eins ist schon mal klar, dieser junge Mann wird viel zu hoch gehypt, er hat super viel Talent, aber die Erwartungshaltung in Hamburg und anscheinend auch bei der Presse ist viel zu groß und er wird alles dafür tun, dass Halilovic, der gerade 20, glaube ich, erst geworden ist, eines der größten Talente angeblich in Europa, dass der jetzt wirklich mal in Ruhe aufgebaut wird, ja, und dass man dem auch mal eine Chance gibt und dass der nicht sofort verbrannt wird. Und dann hat, und das ist jetzt ein wichtiger Satz, den ich euch nach 12 Minuten sage, und dann hat unser neuer Trainer Markus Gisdol zur Presse gesagt, und es wäre sehr hilfreich, wenn sie nicht jedes Mal bei jeder Pressekonferenz nach Halilovic fragen. Ja, steht er in der Startelf, steht er nicht in der Startelf, ist er auf der Ersatzbank, ist er nicht auf der Ersatzbank, hat er gut trainiert, hat er schlecht trainiert, wie auch immer. Ständig dieses Thema Halilovic, damit tun sie dem Jungen keinen Gefallen, damit tun sie dem HSV keinen Gefallen und damit wird nichts besser. Und es bringt auch nichts, weil ich werde mich möglichst zu Halilovic erstmal nicht äußern. Nicht, weil ich den nicht mag oder weil ich den nicht als einen tollen Fußballspieler empfinde, sondern weil der erstmal aufgebaut werden muss. Ja, das war sinngemäß das, was Markus Gisdol gesagt hat. Und jetzt lese ich heute Morgen in der Welt schon wieder einen Riesenartikel über Halilovic, dass er nicht in der Startelf stehen wird in Berlin und so weiter. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was in den nächsten Wochen bei der Presse hier in Hamburg passiert. Ja, und sollte die Presse jedes Mal bei der Pressekonferenz Halilovic erfragen, da muss man wirklich sagen, dann haben die Medien hier aber auch echt eine Mitschuld, wenn aus diesem Spieler beim HSV nichts wird, dann geht er vielleicht zu irgendeinem anderen Verein und dann wächst er da auf und blüht er auf, weil dann ist er ja nicht mal das Riesentalent vom FC Bayern München, sondern dann ist er ja ein Ersatzspieler des Hamburger Sportvereins, und dann hat er nicht mehr da so diesen Ruf, wie als wenn er jetzt gerade vom FC Barcelona kommt. Und ich muss wirklich sagen, das sind dann so Momente, wo man dann doch den Medien eine Schuld geben muss, wenn man sagt, ey, haltet doch jetzt mal die Fresse, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin HSV-Fan und mich interessiert es überhaupt nicht, ob Halilovic in der Startelf steht oder nicht oder ob er auf der Ersatzbank steht oder nicht. Jetzt geben wir doch mal dieser neuen Mannschaft und jetzt geben wir doch mal diesen neuen Trainer auch mal ein paar Wochen Ruhe und mal ein paar Wochen Zeit. Die müssen sich aneinander gewöhnen. Da wird noch nicht alles so klappen vielleicht in den ersten Tagen und dann, das muss ich erstmal alles einspielen. Und Halilovic ist da einer von, ich weiß nicht, 30 Spielern, die der HSV da zur Verfügung hat. Und wenn in den nächsten Pressekonferenzen immer wieder nach Halilovic gefragt wird, wird er spielen, wird er nicht spielen, da muss ich sagen, dann haben die Medien echt eine Mitschuld. Weil was soll denn ein Markus Gisdol dann antworten? Ja, wenn er darauf antwortet, dann wird das genau geschrieben, dann ist Halilovic wieder ein Thema. Wenn er aber antworten sollte, ich habe es Ihnen schon beim letzten Mal gesagt, ich werde erstmal keine Fragen zu Halilovic beantworten, dann wird es auch wieder ein Politikum, weil sich dann Journalisten auf die Füße getreten fühlen. Und also das ist wirklich ganz schlimm. So, und nach 14,5 Minuten kommen wir jetzt zum Spiel Hertha gegen den Hamburger Sportverein. Endlich, oder? Jetzt kommen wir mal zu Fakten. Aber wenn ich euch die Fakten vorlese, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die Statistiken, dann sehen die natürlich nicht gut aus, ja, was unseren HSV betrifft. Also, Hertha BSC, wenn wir mal auf die alte Dame gucken, ja, gewann 5 der letzten 6 Partien gegen den Hamburger Sportverein und verlor nur 1. Und das war das letzte zugegeben im März in Hamburg mit 2:0. Bei ihren 5 Siegen allerdings gegen den HSV zuvor blieben die Berliner jeweils ohne Gegentreffer. Also da haben wir noch nie mal ein Tor erzielt gegen die. Unglaublich. Gegen keinen anderen Verein feierte Hertha in der Bundesliga so viele Heimsiege im Olympiastadion wie gegen den Hamburger Sportverein. Es sind nämlich 21 Siege bisher. Und sie haben auch gegen keine andere Mannschaft der Bundesliga in der Historie so viele Heimtore geschossen wie gegen den Hamburger Sportverein, nämlich 65. Die Berliner weisen momentan mit 10 Punkten nach 5 Spielen die zweitbeste Bilanz ihrer Bundesliga-Geschichte auf. Die waren nur 70-71 noch ein bisschen besser. Hamburg dagegen stellt mit 1 Punkt nach 5 Spielen den Verein Negativrekord ein. Zuvor gab es das nur 3-mal, zuletzt in der Saison 11-12. Und jedes Mal denken wir Fans ja auch, ne, in der Sommerpause so, jetzt nächste Saison, jetzt geht's endlich los. Und wir merken, wir sind wieder in so eine Negativspirale. Und letzte Statistik, die ich mir hier noch aufgeschrieben habe, aber die will ich nur am Rand erzählen, weil ich hatte gerade die ganze Zeit das Thema Trainer. Der HSV hat mit Markus Gisdol also von Bruno Labbadia auf Markus Gisdol, das ist jetzt der 13. Trainerwechsel seit April 2010. Also seit nur 6,5 Jahren ist das der 13. Trainerwechsel. Also Katastrophe. Ne? Der 5. Trainer unter Dietmar Beiersdorfer, Katastrophe. Gut, aber das habe ich alles schon thematisiert. Also die Statistik, wie wir jetzt gehört haben, sieht nicht gut aus. Jetzt hoffen wir natürlich, dass der HSV aber vielleicht durch diesen Trainerwechsel, ich will nicht sagen deutlich besser spielt, erwarte ich gar nicht, aber vielleicht ein bisschen mutiger spielt. Ich finde es ganz toll, dass Markus Gisdol gesagt hat, die Spieler können auch Fehler machen. Er möchte nur sehen, dass die Spieler seine Spielidee versuchen umzusetzen. Wenn sie das tun, ist super. Und wenn sie dabei Fehler machen, dann ist das halt so. Leider hat er nicht gesagt, auf diesen Satz hätte ich noch total gerne gehört, wenn er gesagt hätte, mir ist es auch egal, ob wir in Berlin gewinnen oder verlieren. Hauptsache, wir ändern langsam unseren Spielstil. Das wäre schön gewesen. Das hat er nämlich gesagt, als er neuer Trainer bei Hoffenheim wurde. Da stand Hoffenheim auf Platz 18. Ich habe euch das ja schon hier im Podcast erzählt. Und da ist natürlich nichts wichtiger, als kurz vor Saisonende, wenn du auf Platz 18 bist, Punkte zu sammeln. Und da kommt dieser junge Trainer und sagt, mir ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Das hat er jetzt nicht gesagt für das Spiel in Berlin, aber er hat gesagt, man darf Fehler machen. Und das ist immerhin etwas. Die Kiebitze, die beim Training zugeguckt haben, können sich gut vorstellen, dass wir mit einer doppelten Spitze spielen, nämlich mit Bobby Wood und mit Pierre-Michel Lasogga. Würde ich persönlich auch sehr gut finden, weil ich das ja auch unter Bruno Labbadia, also nicht, dass man jetzt jedes Mal denkt, jetzt kritisiert er den noch nachträglich. Ich habe das in den ganzen Folgen davor auch immer schon gesagt. Hört es euch gerne an. Aber ich habe es halt nie so ganz verstanden, warum, wenn wir einfach keinen attraktiven Fußball spielen und auch von der Punkteausbeute keinen erfolgreichen Fußball, also wenn irgendwie wir wenig Punkte holen und auch noch irgendwie scheiße spielen und unattraktiv, verstehe ich einfach nicht, warum man immer beim gleichen bei der gleichen taktischen Aufstellung bleibt. In diesem Fall bei einem 4-2-3-1-System. Und wenn wir schon mit 2 Stürmern spielen, dann könnte es ja auch sein, dass wir vielleicht mit einer Raute spielen, keine Ahnung, im Mittelfeld. Wir werden uns das jetzt alles mal angucken. Ich bin sehr gespannt. Aber ich würde es gut finden, wenn der Gisdol da auch mal ein bisschen was ändert, weil es birgt natürlich auch ein bisschen Gefahren, dass dann diverse Laufwege und so weiter momentan noch gar nicht so wirklich drin sind, weil das neue Spielverständnis noch gar nicht so da ist. Aber das muss man ja leider sagen, rückblickend so wirklich attraktiv und ballsicher hat der HSV ja auch nicht gespielt in den letzten Wochen und Monaten. Ich fand, wir waren ja deutlich besser in dieser Saison, als es der Tabellenplatz und nur ein Punkt aussagt. Aber wir haben das mit ganz viel Leistungsbereitschaft gezeigt und mit ganz viel Willen und mit Einsatzbereitschaft und mit Laufbereitschaft. Das war toll beim HSV in dieser Saison. Aber ich sag mal, spielerisch schön war das ja eher wenig. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man jetzt auch mal hier einen neuen Weg geht. Ich bin wirklich gespannt, wie der HSV in der Aufstellung sein wird. Eben heute Morgen beim Supermarkt habe ich gesehen, dass die Bild-Zeitung irgendwie was vom geheimen Training geschrieben hat, wie er da hat spielen lassen. Da weiß ich nicht, ich meine, es heißt doch geheimes Training, ne? Warum weiß dann da jetzt die Bild-Zeitung was oder meinen sie nur was zu wissen? Am Ende ist es auch egal. Drücken wir unseren Jungs heute die Daumen in Berlin. Ich erwarte ehrlich gesagt ein super schweres Spiel. Ich habe in meiner Tipprunde 1-1 getippt, also unentschieden. Das bringt uns natürlich nicht viel, aber wenn ihr mich jetzt so fragt, um kurz nach 12 mittags, ja, dann würde ich einen Punkt nehmen. Es wäre nicht gut, ja, aber ich befürchte eher, dass wir gegen Hertha vielleicht noch schlechter aussehen. Die Statistik spricht gegen uns, auch wie Hertha jetzt gestartet ist in die neue Saison, sehr selbstbewusst. Ich glaube, auf Platz 6 der Tabelle grüßen mehr oder weniger von oben. Ja, und gegen so eine Mannschaft ist es dann natürlich schwer zu spielen, die heimstark sind, die gegen uns auch noch eine super Statistik haben und die gut gestartet sind die Saison. Also da ist ein Punkt ja eigentlich schon ganz okay. Klar, müssten wir heute eigentlich 3 Punkte holen, um zumindest mal eine Chance zu haben, da langsam unten mal uns rauszubewegen. Und natürlich wäre das ein tolles Ergebnis, auch vor einer Länderspielpause, das ist ja klar. Aber ich befürchte, wir werden es da sehr schwer haben. Ja, wer diesem Podcast folgt, auch bei Facebook, wir haben ja eine Nur der HSV Podcast Facebook-Gruppe. Da habe ich heute Mittag auch ein FIFA 17 Prognosespiel ins Netz gestellt. Also da kann man dann sehen, ich habe schon mal das Spiel auf FIFA 17 gespielt und auch kommentiert. Ne? Habe dann mit der Aufstellung gespielt, die ich glaube, mit der Markus Gisdol auch spielen wird. Und ja, guckt euch das euch an. Das ist, denke ich, ein unterhaltsamer Kick geworden. Ich hoffe auch, dass ich den halbwegs gut kommentiert habe. Aber ich meine, wenn man ein Ergebnis von einem Fußballspiel weiß, dann braucht man sich schon gar nicht mehr angucken. Aber für meinen Podcast muss ich es jetzt hier sagen. Ich habe wirklich alles gegeben, aber habe in der Verteidigung ein paar dämliche Fehler gemacht. Auch wenn mein Trainer Gisdol sagt, Fehler sind erlaubt, aber ich habe mir leider auch recht viele Fehler erlaubt. Und leider hat die Hertha den Hamburger Sportverein 2-1 besiegt. Ja, wir wurden jetzt nicht gegen die Wand gespielt, aber dieser Sieg geht total in Ordnung. Hertha hatte deutlich mehr vom Spiel. Ich hatte echt Schwierigkeiten mit dem HSV. Und ich bin zum ersten Mal in dem Pink-Schock-Trikot aufgelaufen. Auch das ist ja so ein Thema. Ne? Wird der HSV heute vielleicht in seinem pinkfarbenen Trikot auflaufen? Könnte ich mir gut vorstellen, dass das so sein wird. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Ich habe die Chance, das Spiel am Fernseher mit mehreren Familienmitgliedern mir anzugucken. Und dann werde ich mich sicher am Sonntag oder am Montag melden mit meinem Feedback zum Spiel. Jetzt erstmal drücken wir die Daumen. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.